Den Predigttext lese ich aus Markus Evangelium Kapitel 2. Markus Kapitel 2. Und nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es ward kund, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er predigte ihnen das Wort. Wir sind gesegnet, wenn wir dieses Vorrecht haben, unter das Wort Gottes zu kommen. Wenn im Hause Gottes, in den Gemeinden, noch Gottes Wort gepredigt und ausgelegt wird. Zu vieles ersetzt Gottes Wort und hilft uns nicht weiter. Und dort, wo Gottes Wort gepredigt wird, dort kommen Menschen zusammen, weil es die einzige Nahrung ist, unseren Leib noch mehr an Seele und ganz besonders am Geist zu stärken. Die Gemeinde war schon fast geschlossen, und doch musste noch einer zu ihnen. Und dann lesen wir, und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen von Vieren getragen. Noch einmal ein Team, noch einmal eine Mannschaft, die sich zusammentat zum Segen für andere. Und da sie ihn nicht konnten zu ihm, den Kranken nicht konnten zu Jesus bringen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, und machten eine Öffnung und ließen das Bett hernieder, darin der Gichtbrüchige lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zum Gichtbrüchigen: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es waren aber etliche Schriftgelehrten, die saßen all da und dachten in ihrem Herzen: Wie redet dieser so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Jesus antwortete alsbald in seinem Geist, erkannte in seinem Geist, dass sie so dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gichtbrüchigen zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen: Steh auf und nimm dein Bett und wandle? Auf dass ihr aber wisset, dass des Menschensohn Vollmacht hat, zu vergeben die Sünden auf Erden, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor allen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Ich nenne meine Gedanken, sammle ich unter diesem Stichwort: Teamwork or Dreamwork. Ist das mit diesem Team, was so viele heute vorgeben, muss da sein, um überhaupt etwas zu wirken? Man ist ein bisschen ängstlich geworden, man hat nicht mehr so die starken Persönlichkeiten vielleicht, wie sie noch vor einigen hundert Jahren da waren, aber die sind damals ja alle bei der Entdeckung Amerikas ausgewandert aus Europa, und jetzt haben wir nicht so sehr diese Pioniere, als vielmehr mehr diese Leute, die bereit sind zu sagen: Wir packen zusammen an. Und dann wirken wir das, was Gott wirken möchte. Wenn ich ganz besonders an die heutigen morgigen Nachrichten denke, wo uns mitgeteilt wurde, diese Hiobsbotschaft, dass Stuttgart schon wieder verloren hat, denn sage ich mir, da ist nichts mehr von einem magischen Dreieck. Und wenn sie wenigstens noch das Dreamteam von Bayern adoptieren könnten, dann wäre da vielleicht dann noch irgendwo eine Rettung in Sicht. Aber wir können nur sagen, es war einmal. Aber diese Zeiten sind tatsächlich jetzt vorbei, nicht mehr aktuell. Und Dreamteams können einen vielleicht mal aus so einer Chose helfen, aber das ist nicht die Norm. Im Gegenteil, mit Dreamteams, mit Traumteams zu rechnen, das ist eine Seltenheit. Aber der Sport wird es überleben, wir werden es überleben, auch wenn wir in die Mittelklasse absacken hier und kaum noch einer nach Stuttgart kommt von den Touristen, weil sie ja das Daimler-Stadion nicht mehr gefüllt sehen werden. Aber wir werden es schaffen, und wir werden rauskommen aus dieser Misere. Teamarbeit ist heute gefragt. Teamarbeit hat vieles für sich und passt sehr gut zu der Dynamik unserer jungen Menschen. Sie wollen nicht mehr als die Solisten so sehr dastehen, sie wollen in der Abstimmung und in Harmonie arbeiten. Und sehr oft ist gerade diese Harmonie, diese Zusammenarbeit ein gutes Zeugnis dafür, was der Jesus sagt, dass wenn man an dieser Liebe, die ihr untereinander habt, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Ja, die Bibel ist voll von Pioniergeist, aber das müssen nicht mehr Einzelkämpfer sein, das kann man sehr gut in einer Gruppe tun. Und so haben wir auch unsere Mitarbeiter zugerüstet. Und sie werden natürlich auch nicht ganz alleine irgendwo sein, sondern mit Christen der einheimischen Kirchen oder anderen Werken werden sie irgendwo an einem Gott vorbestimmten Platz arbeiten. Wir haben hier uns zwei Teams noch nicht angesehen, aber von ihnen gehört. Einmal im Alten Testament in dem Kapitel 6 und 7 des zweiten Königes. Da ist die Residenzstadt Samarias belagert und der König findet keinen Ausweg mehr und alle seine Weisen auch nicht. Die Aramäer drängen auf dieses Volk ein. Es ist eine Katastrophe in der Stadt. Ja, die Stadt steht vor einem Kollaps. Die Pferde waren bis auf wenige schon alle gegessen. Taubenmist und Eselsköpfe wurden im letzten Sonderangebot zu horrenden Preisen vermarktet. Taubenmist wurde sogar als Delikatesse angepriesen. Selbst Kinder fing man an zu töten, um sie zu essen. Barbarei und Kannibalismus waren an der Tagesordnung. Man war am Ende. Und es gab aus menschlicher Sicht keine Hoffnung, sodass der Minister zur Rechten des Königs sagte, ha, wenn sogar Fenster im Himmel geöffnet würden, mit anderen Worten, auch wenn Gott eingreifen würde, da ist nichts mehr zu retten. Aber da, wo wir am Ende sind, da, wo unsere Ressourcen einfach nicht mehr herhalten, da, wo wir mit unserer Weisheit am Ende sind, da kann Gott wirken. Denn Gott wirkt gerne dort, wo wir eigentlich nur noch ihm die Ehre geben können, wo nichts mehr von unserer Macht, von unserer Kraft übrig ist. Sehr oft muss er sogar das, was wir noch haben und sind, zu Ende bringen, um bei Null anzufangen, wo wir auch eigentlich in seinem Angesichte stehen. Und dann kann er wirken und dann nimmt er die Seinen und dann gibt er sich die Ehre und wir geben sie ihm auch. Erst muss ein Volk ans Ende gebracht werden, wie hier das Volk Israel, damit er einen neuen Anfang setzen kann. Und die Antwort, die Lösung ihrer Probleme, die Lösung ist, und es waren vier Aussätzige vor dem Tor. Da gibt es keine bessere Mannschaft. Das mussten sie lernen, dass Gott nicht immer mit den Starken wirkt, sondern im Gegenteil, dass er sich der Schwachen annimmt. Um diese Schwachen zu erreichen, nimmt er auch ein schwaches Team. Und bessere konnte er nicht finden als diese Aussätzigen. Diejenigen, die aufgerieben wurden, die sich so hindurchschlawinert hatten, denn sie einerseits waren sie abhängig von den Brotkrumen, die man ihnen über die Mauer herabwarf, aber da waren keine mehr. Sie waren die Ausgestoßenen. Und doch waren sie Gottes Heilsarmee. Sie waren die Vertriebenen, von denen man sich gelöst hat, die keine Verbindung mehr hatten, weder zu den normalen Menschen dort in der Stadt noch zu den Angehörigen. Man konnte sagen, was nachher Jesaja von dem Messias sagt. Sie verbargen das Angesicht vor ihnen, denn ihre Gestalt war hässlicher als die anderer Leute. Aussätzig, verstoßen, verachtet. Keine Chance, weder noch die letzten Brosamen von ihren Angehörigen zu bekommen, denn die hatten einfach nichts mehr, noch von den Feinden akzeptiert zu werden, sondern das war klar, wenn sie tatsächlich dorthin gingen, dann würden sie kaum Mitleid erfahren. Ja, und hier sagt die Bibel, ehe sie dem Jesus mit dem Herrn, dem Heiland, in ihrer Funktion als eine rettende Mannschaft, als eine Heilsarmee Gottes ehe sie ihm ähnlicher werden konnten und wurden, da hatten sie sehr typische menschliche Züge. Die sagten sich, unsere Leute haben sich nie um uns gekümmert und wenn wir schon Glück haben, dann werden wir das Beste daraus machen. Und so gingen sie in diese Zelte und es wird wahr, was auch Jesaja von uns Menschen sagt. Sie gingen in die Irre und dann jeder sah auf seinen Weg. Das waren die Menschen, die Jesus wählte. Aber er musste sie noch ändern. Er musste sie ändern, sodass sie vom Horten zum Helfen rüberkamen. Und das kann man dort lesen, wie sie eine Eingebung bekamen und merkten, das ist nicht richtig. Hier war ein Dreamteam geschaffen. Von so etwas konnte man nur träumen und nur wenige wagten, so zu träumen. Auch wenn der Himmel geöffnet würde und Engel herabkämen, wie kann Gott hier helfen? Nein, er nimmt sich ganz schlichte, normale Leute, die sich ihm zur Verfügung stellen, langsam gehorsam werden und die er modellieren kann dazu, dass sie bereit sind, von ihren eigenen Gutdünken abzusehen und für andere da zu sein. Zuerst reagieren sie ganz menschlich. Sie verbargen ihre Schätze. Und wer will es ihnen verdenken? Sie hatten ja auch nichts von den anderen Leuten zu erwarten. Und jeder ist sich doch irgendwo selbst der Nächste, oder? Nein, dies ist der Tag guter Botschaft. Good News. So wird es immer in den Spirituals gesungen, in den geistlichen Negerlieder. Gute Nachricht. Und hier kam sie. Sie merkten, sie wurden gesegnet und sie konnten diesen Segen ja gar nicht selbst verzehren. Und so fiel es ihnen ein, was im Römerbrief denn heißt, wir sind Schuldner. Wir haben eine Bringeschuld. Gott hat uns hier gesegnet. Gott hat Ströme lebendigen Segens gegeben und diesen Segen können wir nicht für uns behalten. Es ist eine Frage, der auch wir uns zu stellen. In eine belagerte Stadt bringen. Gottes Zuwendung, die er uns so reich gegeben hat, können wir in ein anderes Land bringen, können wir in eine Familie bringen, können wir in ein anderes Haus bringen, können wir zu Menschen bringen, die darauf warten, die keine Chance haben, sonst gerettet zu werden. Der hat uns reich gesegnet. Stellen wir die üppig ausgefallenen Güter und Gaben einer belagerten Welt zur Verfügung? Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und das ist kein Manöver. Das sind echt satanische Angriffe auf die Ebenbilder Gottes. Und sie warten auf ein Team, das ihnen die gute Nachricht bringt. Schön, wenn es sogar ein Dreamteam ist, wie hier die Aussätzigen. Eine außergewöhnliche Truppe von Segensträgern. Als keiner mehr mit einer Hilfe rechnete, verordnete Gott durch seine unwürdigen Knechte, er verordnete ein Fenster am Himmel. Aber dann haben wir noch viel mehr zu entdecken. Hier war ein Team, das war bereit, ihre Segnungen zu teilen. Aber wie lange würde es noch gehen, bis aus dem Volk der Juden einer kommen würde, der sie lehrt, auch ihren Gott mit anderen zu teilen? Das war das Schwerste, das wollten sie nicht. Und sehr oft sind wir auch sehr kleinkariert und wollen ganz gerne eigentlich den Herrn für uns behalten. Und darum ist nicht nur ein Team dafür gedacht, dass es die Segnungen Gottes verteilt, sondern dass es die Segner, den Segner mit anderen teilt. Und das sehen wir jetzt in dem Markus Kapitel 2. Hier ist ein Team am Werk, hier sind vier Freunde dran und jeder klammert sich an einen Bettpfosten und sie bringen diesen Kranken zu Jesus. Wo ist der Unterschied? Im Falle des Dream Teams der vier Aussätzigen geht es um die Verteilung der Segnungen. Hier aber geht es im Falle dieser vier Bettträger, hier geht es darum, einen hilfsbedürftigen Menschen zu Jesus zu bringen. Und das ist größer, als ihn zu den Segnungen zu bringen. Ich habe mich gefragt, was machte dieses Team, dieses Arbeitsteam, was macht es so erfolgreich? Und das wünsche ich mir natürlich auch für unser Team, das wir aussenden. Das wünsche ich mir für unsere Teams, die wir in dieser Gemeinde haben. Das wünschen wir uns von allen, die sich dem Herrn zur Verfügung stellen, um von ihm gebraucht zu werden. Nun,
diese Teams wurden mobilisiert oder unter Dampf gesetzt durch ein Vitamin E. Nicht, woran Sie jetzt vielleicht denken, sondern das sind alles ganz besondere Begriffe, die sich hier rauskristallisieren. Da war zuerst einmal eine ganz große Erwartung. Sie hatten eine große Erwartung. Sie erwarten was von diesem Jesus. Denn sie hatten natürlich diese Erwartung nicht irgendwo durch Eingebung bekommen, sondern sie hatten eine Erfahrung mit ihm gemacht. Im Kapitel 1 wird eindeutig beschrieben, wie der Jesus Christus schon in Kapernaum war, wie er dort gewirkt hat, wie er dort geheilt hat, wie er dort geredet und gepredigt hat, wie er diese Menschen angerührt hat und sie merkten, Gott war unter ihnen. Und da steht an einer Stelle dieses Wort im Kapitel 1 des Markus-Evangeliums und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Am Abend aber, da die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Aber sie hatten einen vergessen. Sie hatten einen vergessen. Sie brachten alle. Aber hier war noch einer. Hier war einer glatt übersehen worden. Und diese Freunde, die wahrscheinlich diesen ganzen Tag mit Jesus gelebt hatten und das beobachtet hatten, die ihre Erfahrung gemacht hatten, dass nur Erlösung, nur Hilfe bei diesem Jesus zu finden ist. Ein Tag mit Jesus überzeugte sie voll und ganz, dass alle Lösungen ihrer Probleme und die Lösung auch für ihren Freund nur bei Jesus lag. Und dadurch, dass sie diese Erfahrung gemacht hatten, hatten sie die Erwartung, wenn es noch einmal eine Möglichkeit gibt, dass wir mit diesem Jesus zusammenkommen, dann bringen wir ihm unseren Freund. Und als Jesus wieder nach Kapernaum kam, da konnten sie sich nicht wieder hinsetzen und ihm zuhören, sich an dem erfreuen, was er tat und was er sagte, sondern sofort, als sich die Gemeinde füllte und sie eigentlich sich gerne einen Platz gesichert hätten, da machten sie sich auf den Weg und holten ihren Freund. Der Anfang eines gesegneten Teamworks, einer Teamarbeit. Wenn wir selbst Erfahrungen mit Jesus gemacht haben, wie er hilft, wie er heilt, wie er segnet, wie er bewahrt, dann dürfen wir mit einer Erwartung uns einsetzen lassen, dass auch diese Segnungen anderen zuteil werden kann. Ehe sie Bettträger wurden, waren sie Wissensträger. Sie wussten etwas von einem Herrn, einem Gott, der ihnen half. Und darum waren sie erpicht darauf, diesem Jesus, ihrem Heiland, ihrem Herrn, ihren Freund zu bringen. Dann habe ich mir aber Gedanken gemacht und gesagt, gut, sie hatten diese Erfahrung gemacht und darum hatten sie diese große Erwartung, dass was Jesus damals in Kapernaum getan hat mit so vielen, kann er auch mit ihrem Freund tun. Aber wie kriegen Sie das rüber? Wie kriegen Sie diesen Kranken dazu, zuzustimmen? Vielleicht war er das erste Mal nicht bei den vielen Kranken, weil er sich geweigert hat, weil er sich gewehrt hat, weil er nicht bereit war, weil er nicht den Glauben hatte, weil er nicht sich für dumm verschaukeln wollte. Was auch immer die Gründe waren, warum er damals nicht dabei war, diesmal war er dabei. Er konnte sich nicht wehren. Vielleicht wollten sie ihn raustragen, aber er hat es nicht zugelassen. Ich weiß nicht, was ihn letztes Mal oder diesmal erstmal davon abhielt, mitzugehen. Aber die Tatsache war natürlich, von so viel Enthusiasmus, wie er ausströmte, von seinen vier Freunden, die dieses Bett packten und sagten, wenn du nicht mitkommst, dann nehmen wir dich eben mit Bett. Leute, manchmal denke ich, dass etwas nicht mehr rüberkommt, dass wir wirklich noch von unserem Herrn Jesus Christus begeistert sind. Dass wir von ihm reden, dann reden wir so wie von irgendwelchen Wetternachrichten. Und die sind ja meistens trübe und so sieht denn manchmal auch unser erlöster Blick aus. Die waren begeistert, da war Enthusiasmus, Entheos. Sie waren, hatten etwas erlebt von Gott und diese Gottesbegeisterung. Wo Himmel, im Himmel diese Begeisterung ist, die schlug runter auf dieses Team und sie machten sich auf den Weg und sie fingen an, diesen Mann zu überzeugen und er ließ es gewähren. Aber dann kam noch etwas dazu, nämlich als sie dann in ihrer ganzen Begeisterung rauskamen und feststellten, da war eine Riesenmauer von Menschen und da war eine Mauer von einem Hause, um überhaupt zu Jesus zu kommen. Darüber resignierten sie, da war plötzlich der Dampf raus. Und da sagten sie, ach ja, lieber Freund, hättest doch besser das letzte Mal mitgehen sollen. Jetzt ist kein Platz da, wir bringen dich wieder nach Hause. Nein. Das ist gefährlich, wenn man nur Enthusiasmus hat. Aber wenn aus unserer Erfahrung mit Jesus und der Erwartung, die wir haben, der Enthusiasmus nicht mehr ausreicht, dann muss etwas da sein, was nie aufhören muss in unserem Leben, die Energie. Und diese Energie ist ein Geschenk Gottes. Und das sage ich natürlich auch unseren Leuten, das haben wir die ganze Woche gesagt. Irgendwann wird vielleicht die Begeisterung raus sein, irgendwas wird mal zu quer kommen und dann klappt das nicht mehr so. Das kann in unserer Gemeinde passieren, das kann in unseren Kreisen passieren, das kann in unseren Familien, in unseren Ehen passieren, dass der Enthusiasmus mal eine Weile weg ist, aber die Energie muss da sein. Und diese Energie war da, sie war ein Geschenk Gottes und sie ließen sich nicht bremsen. Es war schließlich kein Dream Team, das mal so begeistert war für eine Weile, sondern hier unterscheidet sich das zwischen einer Begeisterung, einem Enthusiasmus und einer energiegeladenen Gruppe. Aus einem Dream Team wird ein Arbeitsteam, nüchtern, sachlich, klar, begeistert, aber man ließ sich nicht zurück, man ließ sich nicht einschüchtern, sondern im Gegenteil, als sie dorthin kamen und die Mauer der Menschen und die Mauer der Wände waren zu stark, da haben sie einfach einen Weg aufs Dach gefunden. Zum Glück waren es nicht unsere Häuser, sonst wären sie wahrscheinlich auch noch runtergerutscht da. Aber auf jeden Fall, bei diesen Flachdächern war das möglich, es aufzubrechen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was hat wohl der Besitzer des Hauses gedacht? Der wohl begeistert war. Erst platzte schon diese ganze Haus auszunähten, wenn da so viele kommen und ich weiß nicht, wo die alle gesessen haben, auf den Kleiderschränken oder sonst wo, auf dem Tisch und Betten. Und jetzt auf einmal fingen die an, da oben im Pressluftbohrer da das Dach aufzumachen. Und dann frage ich mich, wie begeistert die Gemeinde war, als sie so richtig andächtig waren, wurde alles unterbrochen, auf einmal kommt ein Bett da oben runter. Ich möchte mal wissen, was wir denken würden, wenn wir so unterbrochen würden. Nein, da war ein ganz, ganz großes Vertrauen. Das Vertrauen zu Jesus und die Liebe zu dem Kameraden. Das durchbrach alle Menschenmauern und Hausmauern. Denn Liebe ist erfinderisch. Nochmal ein E. Nicht nur Enthusiasmus. Nicht nur diese Energie. Aber erfinderisch sein. Und Liebe ist erfinderisch. Sie findet immer einen Weg zu helfen. Und das Ergebnis war, sie hatten Erfolg. Und hier darf man ruhig mal von Erfolg reden. Wir sind ja sehr bescheiden und wälzen immer gleich alles ab. Und wenn man hier dem Team sagen würde, die so schön für uns musiziert haben, ihr seid fantastisch gewesen. Nein, natürlich nicht, das ist alles so vom Herrn und so. Ist ja richtig, stimmt ja auch alles. Aber auch trotzdem Ehre, dem Ehre gebührt. Und die waren super und ihr habt's recht getan, dass ihr sogar in der Kirche geklatscht habt. Erfolg. Sie hatten Erfolg. Das Arbeitsteam war an ihr Ziel gekommen. Jetzt war alles in Jesu Händen und Jesus reagierte prompt. Da steht drin, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen. Damit war alles erledigt. Jetzt war die Sache nicht mehr ihre Sache. Jetzt war die Sache aus den Händen genommen. Jetzt war die Sache Gottes. Und ich denke zurück an einen Jugendprediger, den der Herr Jesus nach meiner Meinung viel zu früh geholt hat, aber er weiß ja, was er tut, der Wolfgang Dück, und der hat mal darüber gepredigt, was wir als Team oder was wir als Christen tun können und was Gott tun kann. Alles, was Gott von uns erwartet, ist alles machbar. Damals, als er das erste Wunder tun wollte, da brauchten sie mehr Wein. Konnten die Menschen mehr Wein machen? Natürlich nicht. Aber Wasser ranschleppen, das konnten sie, das haben sie immer getan. Also brachten sie das Wasser ran und er macht einen wunderbaren Wein daraus. Als der Lazarus dort tot im Grab lag, konnten sie ihn erwecken? Nein, das konnten sie nicht. Aber den Stein wegrollen und ihn rausholen, das konnten sie. Sie brauchten noch nicht mal rausholen. Und als er unbedingt zu dem Bartimäus ins Haus gehen wollte, konnte er da sein Leben in Ordnung bringen? War er in der Lage, sich zu reinigen und wirklich ein neuer Mensch zu werden? Nein, das konnte er nicht. Das konnte nur Jesus. Aber vom Baum runterkommen, um zu Jesus zu gehen, das konnte er, denn war ja auch aufgeklettert. Alles, was Jesus von uns fordert, das können wir. Wenn unser Team geht, wenn unsere CFIler gehen, dann ist es eigentlich etwas, was wir tun können, was auch andere tun, manche sogar um des schnöden Mammons willen. Aber was Gott daraus macht, das ist fantastisch. Gott fordert von uns keine unmöglichen Maßnahmen. In vielen Fällen lässt er es uns sogar im Team machen. Das ist die Gesegnung eines Teams. Wir stehen nicht alleine da. Die Wunder aber der Segnung oder der Begegnung liegt allein in seiner Hand. Wichtig ist es nur zu erkennen, dass sich der Herr auf eines Teams bediente. Ob nun Team Dream oder Arbeitsteam, spielt keine Rolle. Solange wir nur die Güter und Gaben seiner Segnungen verteilen und mehr noch, wenn wir bereit sind, Menschen zu Jesus zu bringen, dann tun wir das, wofür uns Gott gerufen hat. Unsere CFIler bereiten sich darauf vor, irgendwo belagerte Menschen allein oder im Team zu finden und ihnen Hilfe anzubieten. Wir aber, die wir hier bleiben, wir haben auch diese Chance, uns am Heimat, in der Heimat an einem missionarischen Team, denn nichts anderes sind auch wir hier, wenn wir unsere Dienste tun, zu beteiligen. Wir alle können das tun, wo wir vielleicht alleine zu schwach sind, uns zu einem Team anzuschließen. Frage ist nur, haben wir im Auge, dass dies der Tag ist, guter Nachricht? Das haben die Aussätzigen entdeckt. Das haben die Freunde entdeckt. Dies ist die Gelegenheit. Jetzt ist der Herr in der Stadt. Und jetzt müssen wir handeln. Die Bibel sagt, arbeitet es, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Und Jesus sagt, geht. Worauf warten wir noch? Gehen wir. Amen.